Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mich befreit haben. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Und irgendwie so muss mein Vater zum russischen Offizier in der ersten Kommandantura im 12. Bezirk gesprochen haben im Jahr 1945. Nun, mein Vater war jemand, der die Pappen nicht halten konnte, der also immer reden musste und der also sehr klar immer seine Meinung gesagt hat. Und in einer Zeit von einem Herrn Hitler war das absolut lebensgefährlich. Ich habe es letztes Jahr noch bemerkt, wie arg das ist. Wie habe ich eh schon erwähnt, war da im Haus Hof- und Staatsarchiv und Kriegsarchiv des Kaiserreichs. Er war ja noch kaiserlicher Offizier und es gibt über ihn de facto nichts. Also das Einzige, wo ich wirklich gefunden habe, ist das schulinterne Blatt. Das hat man irgendwie noch aufgehoben. Dass seine Jahrgangsnoten hat, das ist so DIN A3-Blatt zusammengefaltetes, wo alle möglichen Sachen draufstehen. Unglaublich schlecht zu lesen. Das Papier war sehr schlecht. Die Tinte ist so aufgequollen drinnen. Und das ist das Einzige, das überhaupt belegt, dass er jemals eine Offizierslaufbahn gemacht hat, weil da auch drinnen steht sein Abschluss und seine Ausmusterung zum Leutnant. Ansonsten gibt es nichts. Es gibt keinen Schematismus. Das ist also sozusagen das interne Blatt für jeden kaiserlichen Offizier gewesen. Welche Vorrückung wann erhalten, wo eingesetzt, bei welchem Regiment, wann und wo stationiert. Die ist hier nicht teilweise nicht die ganzen Regimente irgendwo hin verlegt worden, sondern nur gewisse Teile. Nicht. Es gibt nicht einmal den Schematismus, den es also wirklich über jeden gibt. Es gibt nichts. Natürlich nicht, weil das alles zur Gestapo gegangen ist und die Gestapo, das hat man dann dort der ganz liebe aus Deutschland stammende, aus Schwaben stammende Historiker erzählt, der sich irrsinnig gefreut hat, dass er meinen evangelischen Pfarrer sieht, der hat mir gesagt, dass die Gestapo ab 1942 alle Akten vernichtet hat, also die haben ihre eigenen geführt und alles, was sie an Belegen hatten, nachdem sie da also ihre wichtigsten Dinge hineingeschrieben haben, haben es vernichtet und wenn der zur Verhaftung ausgeschrieben wurde, haben sie auch ihre eigenen Belege vernichtet, spätestens dann, wenn der umgebracht wurde. Deswegen gibt es von meinem Vater nichts und deswegen war ich als Kind war immer sehr, sehr verwirrt, wie er mir die Geschichte erzählt hat, sobald die Kämpfe vorbei waren. Und die Kommandantura eingerichtet war, er dann da hinuntermarschiert ist und den russischen Offizier, der Major war oder so, also circa in seinem Rang drinnen, begrüßt hat und ihn herzlich gedankt hat dafür, dass er ihn befreit hat. Eine Reaktion, die in Österreich nicht üblich war. Bis vor wenigen Jahren hatten wir in Österreich noch diesen Tag, der in Österreich wird immer der 8. Mai gefeiert, in Russland immer der 9. Mai, als einen Tag, wir haben den Krieg verloren und die Russen haben uns besiegt und wie furchtbar, begangen. Am Heldenplatz haben sie irgendwelche Rechtsextremen herumgetrieben. Ich selbst kannte noch immer natürlich das Wort und dann haben wir den Krieg verloren. Nein, haben wir nicht. Ein verbrecherisches Regime hat den Krieg verloren und anständige Menschen sind befreit worden. Das wollte ich mal ganz kurz festhalten. Es ist ganz, ganz spannend, wie sich Lebensgeschichten unterscheiden können und ganz grundsätzliche Prägungen. Siehe da, zum allerersten Mal wurde gestern wirklich ein Festakt zur Niederwerfung der Nazi-Diktatur in Österreich von der Bundesregierung gehalten. Muss man sich vorstellen, nach 70 Jahren kann man endlich dieses Kriegsende damit feiern, dass man sagt, okay, damit konnte überhaupt die Rechtsstaatlichkeit, erreicht dann natürlich auch Eigenständigkeit der Republik Österreich überhaupt erst wieder beginnen. Was aber viel, viel wesentlicher war, es war eben die Befreiung der Gefangenen aus dem Gestapo-Gefängnis, die paar letzten, die es noch gegeben hat. Also die hat es eh nicht gegeben, die sind eh alle umgebracht worden, aber die gesamte österreichische Bundesregierung ist ja als Staatsfeinde gesessen im Landl, im Gefängnis des Landesgerichtes und ist dann eben dort befreit worden. Und die haben das überlebt, und sonst hätten sie ja nicht die erste österreichische Bundesregierung nach dem Zweiten Weltkrieg bilden können. Es ist logisch, dass sie es überlebt haben. Es ist ein Pleonasmus. Wurscht. Aber ich bin da immer sehr mitgenommen. Wissen Sie, mein Vater hat mir einfach so unglaublich viel erzählt. Und ich habe es ja dann auch gefunden, letztes Jahr, wie ich da drinnen war, weil mir der nette deutsche Historiker dann eben seinen Gauakt besorgt hat. Das war eben der parteiinterne, und da gab es sehr viel, was da alles, was da für Leute alles etwas über meinen Vater gewusst haben, wie gefährlich der ist, wie man den wegbringen muss und so weiter und so fort. Das konnte man ja dort dann seitenweise lesen, die ganzen Anzeigen, die ganzen Berichte über ihn. War ja Staatsbeamter und wurde da sowieso dauernd unter Beobachtung gehalten. Das konnte ich alles lesen. Und ich habe mich dann einmal wirklich gefragt, was ist eigentlich mit diesen Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen? Diesen Menschen, die so genau gewusst haben, was mein Vater alles falsch gemacht hat und was das für ein Volksfeind ist und was der für ein Verräter ist und Wehrkraftzersetzer und Zellenbilder. Das waren also Todesurteile. Wehrkraftzersetzung und Zellenbildung waren Todesurteile. Was ist mit denen eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen? Der Vater war dann halt wiederum frei, also frei im Sinne, er hat ja einen Schmäh angewandt, hat jemanden bestochen, sodass sein Verhaftungsbefehl verschwunden ist. Also der ist nicht ganz verschwunden, der ist nur im falschen Fach in der Gestapo im Hotel Metropol gelegen, weil er jemanden sein ganzes Geld gegeben hatte. Er hatte einen einkarätigen Diamanten, und diesen einkarätigen Diamanten hat er diesem Mann gegeben, und der hat einfach diesen Abholungsbefehl aus dem Ausgangskorb rausgenommen und hat ihn in ein anderes Fach hineingetan. Und der ist dort nicht gefunden worden. Und deswegen gibt es einen Vater. Also gibt es auch mich, so wie ich bin. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ne? Irgendwie verdanke ich auch mein Leben der Tatsache, dass der Vater einen Einkaräter gehabt hat. Ja, das ist jetzt mit diesen Leuten. Was ist mit denen? Also der Vater wusste ja nicht, was das für Leute sind. Die Akten waren ja natürlich nicht zugänglich. Und er ist zwar sein Leben lang rumgelaufen, das habe ich noch, seine Brieftasche, völlig abgegriffenes Ding, wo drinnen eben ein Zettel war, mit russischem Stempel und russischer Unterschrift noch, dass man in dem ziemlich zerstörten Gestapo-Hauptquartier doch noch einen Aktenteil gefunden hat und er verfolgt wurde. Das hat er ein Leben lang mit sich herumgetragen, also von dem war er untrennbar. Was war mit denen, die alles besser gewusst haben, die sehr viele Leute in den Tod geschickt haben? Man konnte jemanden unglaublich leicht in den Tod schicken, indem er was gesagt hat. Man musste nur was sagen. Oder schreiben, oder. Und das war dann Todesurteil. Was ist mit diesen Leuten geschehen? Also, in der Tat war diese Geschichte, wir haben den Krieg verloren, für die ist ganz toll. Die haben sich da relativ gut durchgekämpft, haben keine Posten verloren, waren dann halt gute Österreicher, haben sich gegenseitig natürlich unter der Hand weiter die Stange gehalten, haben weiterhin Karriere gemacht, ja, und jetzt sind die natürlich alle tot. Also kann sein, dass irgendein 1-Jähriger noch herumgurkt, irgendwo nach 70 Jahren Kriegsende war der 20, die Leute, die da geschrieben haben, die waren keine 20, die waren älter, ist auch davon auszugehen, die sind tot. Das hat sie erledigt. Es waren alles irgendwelche Kollegen, vor allen Dingen von ihm. Ja, die sind tot. Und wo ist jetzt die Versöhnung? Also das Entscheidende ist, wenn ein Krieg endet, dann ist doch kein Friede da. Das dürfen Sie nicht vergessen. Gerade am Beispiel des Zweiten Weltkrieges ganz, ganz gut zu zeigen in Bereich des Nazi-Herrschaftsbereichs drinnen. Diese Leute haben sich also unglaublich die Stange gehalten. Wenn junge Leute dann fragen, ja, wieso hat man die nicht verhaftet und so weiter und so fort, wieso sind so unglaublich viele der Täter davongekommen und als wirklichen Täter davongekommen? Das ist ein sehr einfacher Grund. Die haben ihren Filz gebildet, haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg weiter geschützt, geholfen und so weiter. Es gab eben das berühmte Beispiel St. Johann in Pongau mit dem Kriegsgefangenenlager, wo also die russischen Soldaten in unglaublichster Art und Weise zu Tode gebracht worden sind. Dieser Markt Pongau, wie er damals hieß, der hat einen Filz, der unglaublich lange weitergewirkt hat. Also da ist es zu unglaublichen Kriegsverbrechen gekommen und das war ein Filz, das ist also der gleiche Bürgermeister dann halt unter anderem Parteibuch weiter und man hat sich geholfen. Es hat gerade ganz furchtbare Dinge gegeben, die ich erst dann dort alles erfahren habe. Das ist so lang gelaufen, bis ein junger Mann ein Buch darüber geschrieben hat. Und dann ist alles aufgebrochen. Und dann war die Sache zum ersten Mal diskussionsfähig. Aber diese Leute haben natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg den Filz gebildet und teilweise weiter Terror ausgeübt. Das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Bitte vergesst es nie, dass die Nazis nach dem Kriegsende noch lange nicht entmachtet waren. Also natürlich rein theoretisch, aber ich meine, du hast einen Bürgermeister gebraucht, du hast Gemeinderäte gebraucht und teilweise ist es 1:1 weitergegangen. Die Richter sind weiter beschäftigt worden, Polizisten sind weiter beschäftigt worden. Das heißt, die Macht ist sehr, sehr lange geblieben. Allen Ernstes ist es erst jetzt 70 Jahre danach so, dass ja das ganze Österreich eindeutig und gleichmäßig sagt, so es überhaupt noch ein Interesse daran hat. Die jungen Leute, ganz vielen jungen Leuten ist es vollkommen gleichgültig, völlig wurscht. Dann sagt sie, sie sind befreit worden. Was noch immer aussteht, ist die Versöhnung. Allen Ernstes endet ein Krieg auf zwei verschiedene Arten. Entweder es weiß keiner mehr, es kümmert sich keiner mehr drum. Das ist der Status, den wir jetzt haben. 70 Jahre danach, die meisten jungen Leuten vollkommen gleichgültig, komplett wurscht. Es ist eine andere Zeit, andere Generationen bereits. Das geht uns eigentlich nichts an. Wir haben jetzt völlig andere Probleme. Dann endet es auch. Also es endet in dem Moment, wo sich keiner mehr daran erinnern kann. Das ist ganz eine spannende Sache. Oder das Zweite wäre eine wirkliche Versöhnung. Sehen Sie, dieser erste Muttertag wurde ja gefeiert als Versöhnung zwischen Familien, deren Söhne auf den gegnerischen Seiten des großen US-amerikanischen Sezessionskrieges standen. Ist die Idee einer evangelischen Pfarrerstochter, die nach einem Gottesdienst an Mütter Blumen verteilt hat und dann gesagt hat, die Mütter mögen doch einer anderen Mutter die Blume schenken. Und zwar haben nur jene Mütter eine Blume bekommen, die einen Sohn im Sezessionskrieg verloren haben. Und die haben dann die Blume geschenkt einer Dame, die auf der anderen Seite stand. In einem Stadt, einem Dorf, das praktisch genommen die Grenze Nordstaaten, Südstaaten ist durch diese Stadt hindurchgelaufen. Das ist das unglaublich Spannende an diesem Muttertag und dieser Geschichte, was hat das mit Blumen zu tun, ist die Tatsache, dass hier eine Mutter, die um zumindest einen Sohn Trauer getragen hat, der im Krieg geblieben ist, einer anderen Mutter eine Blume schenkt, die genau das Gleiche erlebt hat, nur hat deren Sohn dann eine andersfarbige Uniform angehabt. Das ist wirklich ein Muttertag. Das ist wirklich ein Muttertag, wo die größte Kraft auf der Welt, würde ich fast sagen, freigesetzt wird, wenn leidende Mütter, deren Kinder im Krieg gefallen sind, gestorben sind, zugrunde gegangen sind, über die Grenze des Krieges hinweg einer anderen Mutter, die das Gleiche erlebt hat, Versöhnung geben. Das ist die Idee des Muttertags, dass jene, die einen eigenen Sohn verloren haben, die Hand reichen über die Grenze hinweg. Solche Dinge hat es immer wieder gegeben. Und jedes Mal, wenn das passiert, dieser Muttertag passiert, das gab es zum Beispiel zwischen Israel und Palästinensern, dann geschieht Unglaubliches. Es gibt allen Ernstes niemanden, der der Kraft einer trauernden Mutter widerstehen kann. Das gibt es einfach nicht. Gibt's nicht. Niemand kann das. Absolut niemand kann das. Und das ist etwas Wunderbares. Es muss nur gemacht werden. Wenn Sie daran denken, wie dieser Muttertag heute vernichtet ist, er besteht aus einer Mischung zwischen einer PR-Aktion der Blumenhändler und der Mutterkreuzverleihung der Nazis, dann wissen wir eines. Die Feinde des Volkes, die Feinde des Volkes Gottes sind immer sehr, sehr, sehr aktiv. Und es hat sich herausgestellt, dass man fast alles wirklich Gute unglaublich einfach vernichten kann, nämlich dadurch, dass man ein Geschäft daraus macht. Die Feinde des Volkes sind klüger geworden. Sie führen jetzt keine großen Kriege mehr in Europa. Tun sie nicht. Hat sich schlussendlich als wirtschaftlich nicht hilfreich herausgestellt. Es hat zuerst so ausgeschaut, war es dann aber nicht. Aber sie haben etwas anderes entdeckt. Es ist unendlich einfach, es ist wirklich unglaublich, watschen einfach, das wirklich Gute, ja selbst die Kraft der trauernden Mütter zu vernichten, in dem Moment, wo man einfach ein Geschäft draus macht. Gesegneten Abend euch allen.